der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Liebe Zuhörende, willkommen zu einer neuen Folge hier beim DGQ Qualitätspodcast. Heute sprechen wir über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und machen einen Ausflug in die Kunststoffindustrie. Mit unserem Gast spreche ich über Transformationen in der Kunststoffindustrie und die enge Verzahnung von Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit. Und damit begrüße ich ganz herzlich Dr. Hermann Achenbach vom SKZ, dem Süddeutschen Kunststoffzentrum. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, hallo Nathalie.
Wie schön, dass du heute dabei bist. Du wirst uns sicherlich gleich spannende Einblicke in eure aktuellen Entwicklungen geben. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Zuerst habe ich dir aber einen Satzanfang mitgebracht. Wie würdest du denn folgenden Satz beenden? Nachhaltigkeit spielt in meinen Augen eine Schlüsselrolle, weil...
Dass letztlich das für uns aller entscheidendste Thema ist, wenn es darum geht, zukunftsfähig zu bleiben, und zwar auf allen Ebenen. Das heißt eigentlich gesellschaftlich, industriell und vor allen Dingen natürlich für unsere Kinder.
In die Zukunft wollen wir heute auch blicken. Vielen Dank. Vorher aber, ich sagte gerade, du bist beim SKZ, da bist du Bereichsleiter Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Forschung. Erklär vielleicht ein bisschen, was macht denn der Bereich und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
Ja, das SKZ ist ein Dienstleister für die Kunststoffindustrie und wir machen Bildung, Forschung, Prüfung, Zertifizierung für die Kunststoffindustrie. Und mein Bereich oder unser Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ist angesiedelt in der Forschung. Wir machen aber auch Bildungsthemen und wir sind im Grunde ein Partner der Kunststoffindustrie, wenn es darum geht, die Transformation von einer Industrie, muss man ganz ehrlich sagen, die heute noch sehr stark linear geprägt ist, also Take, Make, Waste im Grunde, dahin zu bringen, dass sie in Kreisläufen funktioniert und dass sie insgesamt nachhaltiger ist. Das heißt, wir machen Forschungsprojekte, die auf der einen Seite öffentlich gefördert sind, aber auch Projekte, wo uns Unternehmen direkt beauftragen, ihnen bei verschiedenen Themen zu unterstützen. Und die Themen sind eben beispielsweise mehr Altkunststoffe wiederzuverwenden, Abfall zu vermeiden in der Produktion, Produkte so zu designen, dass sie recyclingfähig sind, aber auch direkt im Prozess Energie einzusparen, Treibhausgase einzusparen. Oder eben auch, wie kann ich denn eigentlich meine Nachhaltigkeit Bericht erstatten? Also was tue ich insgesamt und wie kann ich diese Kennzahlen bilden, um über die Jahre nachzuvollziehen, wie ich denn tatsächlich besser geworden bin? Also Nachhaltigkeit ist ja ein sehr breites Thema und so vielfältig sind die Themen letzten Endes auch, die wir da im Bereich bespielen. Was immer nötig ist, ist natürlich bei allem Fachwissen, was wir in unserem Bereich haben, wir sind 14 Leute, dass wir dann auch immer mit Spezialistinnen zusammenarbeiten aus verschiedenen Bereichen, die sich jetzt wirklich auskennen, ne? Mit dem Spritzgussprozess, weil sie im Grunde nichts anderes machen, oder mit einem Extrusionsprozess. Und da brauchen wir natürlich dann oft immer spezifisches Know-how. Und sowas kommt dann in Projekten immer zusammen. Und ja, da denke ich, können wir ganz gut helfen und können mit den Unternehmen sozusagen diesen Weg hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft gehen.
Das hast du gerade gesagt, breites Feld. Tatsächlich, also erstmal das Bestreben, nachhaltig zu werden oder nachhaltiger zu werden. Manche haben ja doch schon einzelne Projekte am Laufen. Zu welchem Zeitpunkt kann ich mich denn da bei euch melden? Also brauche ich vorher meine Strategie, um dann zu sagen, jetzt haben wir genau den Punkt und an dem Produkt oder in diesem Verfahren wollen wir auch nachhaltiger uns gestalten? Oder mache ich mit euch schon auch Strategie- und Kennzahlenentwicklung? Was sind das für Beispiele?
Ja, also im Grunde zu jedem Zeitpunkt. Und tatsächlich ist es auch so, dass Unternehmen sich zu jedem Zeitpunkt bei uns melden. Also man kommt mit Unternehmen in Kontakt, die einfach mal sagen, also irgendwo muss was passieren bei uns. Möglicherweise gibt es auch einen regulatorischen Druck, dass bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen umgesetzt werden müssen. Und die Unternehmen kommen dann und sagen, ich habe da im Grunde noch nicht viel Vorkenntnisse. Könnt ihr mir denn mal sagen, wie können wir das denn umsetzen und was gibt es denn da? Und dann fangen wir sozusagen gemeinsam an. Aber es gibt auch den anderen Fall, dass Unternehmen einfach schon recht gut aufgestellt sind beim Thema Nachhaltigkeit, dass sie da auch schon vielleicht ein kleines Team intern haben, aber dann noch spezielle Fragen bestehen und wir uns dann gemeinsam auf den Weg machen und sagen, ja, so und so könnt ihr den Weg gehen. Also das ist von bis und da braucht man keine Scheu haben, wenn man sich auch noch nicht so gut auskennt. Dann fangen wir auch gerne ganz vorne an.
Irgendwo muss ja auch mal begonnen werden. Kannst du dich noch erinnern, was war so dein spannendste Projekt bisher, das du mit begleitet hast?
Mein spannendstes Projekt? Also im Grunde ist es ein aktuelles Projekt, muss ich ehrlich sagen, das jetzt noch läuft. Das wird auch noch 3,5 Jahre laufen. Und zwar haben wir das Kompetenzzentrum CARE gestartet. Und das ist ein recht großes Projekt. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, wir haben hier 10 Unternehmen dabei aus der Kunststoffindustrie, vom Global Player Procter & Gamble oder einer großen Firma wie Rehau bis hin zu kleineren Zulieferern in der Automobilindustrie im Kunststoffbereich oder auch ja, Recyclern, die alte Kunststoffe aufbereiten. Ja, und gemeinsam wollen wir da tatsächlich diese Transformation zur Kreislaufwirtschaft gestalten. Und hier ist das Besondere daran, dass wir nicht nur gucken, wie ist das alles technisch möglich, weil technisch ist viel machbar, sondern wir gucken da unter so einer Perspektive drauf, nennt sich Arbeitsforschung. Das heißt, wir wollen im Prinzip Prozesse gleich so mitdenken, dass die Mitarbeitenden, die dann am Ende auch daran arbeiten, diese Prozesse wirklich umsetzen können. Also das heißt, die Arbeit soll auch sozusagen gut gestaltet werden, dass sie wirklich gut machbar ist. Und das finde ich relativ spannend. Also Beispiele, wir wollen da Altkunststoffe einsetzen in Produkten, wir wollen Abfälle vermeiden, wir wollen auch Nachhaltigkeitsberichterstattung ermöglichen. Und wir müssen ja mit all diesen Themen, die eigentlich in der Theorie gut da sind, die teilweise auch softwaretechnisch einfach machbar sind, müssen wir aber ja in bestehende, sage ich mal, Prozesse in Unternehmen rein. Und dass das alles so funktioniert, das ist ja oftmals auch so ein Fallstrick, weshalb wir nicht weiterkommen. Und da eben diesen Schritt auf in so einem Projekt schon gemeinsam zu gehen und das mitzubedenken, damit am Ende eben, wenn sozusagen das Alltagsgeschäft nach so einem Projekt wieder da ist, damit das am Ende auch wirklich in der Praxis funktioniert und alltagstauglich ist, das finde ich schon spannend, muss ich sagen.
Und mit welchen Bereichen sprecht ihr dann in den Unternehmen? Ich höre so ein bisschen raus, es ist wahrscheinlich nicht nur einer, sondern betrifft ja dann sehr viele.
Ja, tatsächlich ist das ein ganzheitliches Thema. Das heißt, mal ein Beispiel, Kunststoffrezyklate, also Altkunststoffe müssen beschafft werden. Das heißt, wir müssen mit dem Einkauf reden. Der Einkauf in so einem Kunststoffunternehmen hatte es bisher, ja, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber wenn man eben bei einem großen Hersteller wie BASF schon seit Jahrzehnten immer denselben Kunststoff bestellt hat, dann kann man da einen langfristigen Vertrag machen und, sag ich mal, das Material kommt. Aber wenn ich jetzt Altkunststoffe beziehen will, dann muss ich da sehr viele verschiedene Quellen anzapfen und muss aber insgesamt auf meine Mengen kommen, die auch qualitativ natürlich einen Anspruch haben. Und das ist natürlich deutlich komplexer als das, was ich eben gesagt habe. So, das wäre ein Beispiel, wie wir das im Einkauf machen. Dann müssen diese Materialien in der Produktion verarbeitet werden. Und da sind natürlich auch oftmals Menschen an Maschinen, die sehr, sehr lange eben mit vielleicht einem spezifischen Kunststoff oder verschiedenen spezifischen Neuware, dessen Qualität sie gut einschätzen können, lange arbeiten. Und jetzt werden sie mit Anforderungen konfrontiert, die natürlich komplett anders sind. Die Materialien sind dann doch einfach auch mal unterschiedlich. Und ich habe im Prozess Schwankungen. Und damit umzugehen, das ist dann eben auch Teil von so einem Projekt. Also da haben wir dann Einkauf, Produktion mit drin. Aber dann geht es eben weiter. Thema eben auch Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da müssen mehr als hunderte von Kennzahlen gebildet werden. Und man hat bestenfalls eine Nachhaltigkeitsmanagerin im Unternehmen, die das natürlich steuert. Aber wo kommen all diese Daten her? Da müssen auch alle Abteilungen zusammenarbeiten. Und sowas dann umzusetzen, ist eine große Herausforderung. Bis hin dann zum Marketing. Denn auch im Marketing muss ich ja anders kommunizieren. Ich muss kommunizieren, was ich jetzt verändert habe, was ich vielleicht besser mache als vorher. Und da ist ein Stichwort gerade die Green Claims Verordnung der EU, die nämlich ganz klar auch verlangt, dass nur wissenschaftlich fundierte Aussagen im Kontext Nachhaltigkeit getroffen werden dürfen. Da muss man eben aufpassen, dass man da nicht Greenwashing betreibt. Und das ist eben auch ein Thema. Ja, da sieht man eben, dass das ein großes Projekt ist, was wir da vorhaben, umfasst eigentlich das ganze Unternehmen. Und daher finde ich es auch so spannend zu sehen, eben quasi Status quo, den wir am Anfang aufnehmen mit den Unternehmen, wo stehen sie? Und dann zu gucken, wo stehen wir nach 5 Jahren?
Ja, tatsächlich, klingt sehr vielseitig. Verstehe ich jetzt auch in der gesamten Kette, wo das alles irgendwie andocken soll. Da sind ja wahrscheinlich auch viele Meinungen dann vorherrschend. Ich sage es mal ein bisschen provokativ. Geht denn das dann auch zulasten der Qualität, also das, was KundInnen wünschen, oder zulasten der Effizienz, wenn ich sage, ich mache mich auf solch einen Weg, vielleicht nehme nicht mehr die bewährten alten Kunststoffe?
Naja, also oftmals ist es ja so, dass die Qualitätsstandards an sich nicht in Frage gestellt werden. Das heißt, in der kunststoffverarbeitenden Industrie, wo wir uns meistens bewegen, ist es so, dass man B2B-Kundinnen hat, die sagen, okay, unsere Qualitätsanforderungen sind eben folgende bezüglich verschiedener mechanischer Eigenschaften oder zum Beispiel auch Geruch ist ja ein Riesenthema bei Kunststoffprodukten. Und diese Anforderungen, die werden in der Regel nicht in Frage gestellt. Das heißt, die müssen so oder so erfüllt werden. Und wenn das dann der Fall ist, also wenn das dann eben bestenfalls klappt mit den Rezyklaten, dann ist es an sich auch kein Problem. Was wir uns allerdings wünschen würden tatsächlich, ist, dass diese Anforderungen doch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal hinterfragt werden. Weil wir merken eben oft, dass es nicht machbar ist. Also Stichwort Geruch ist da immer mal ein Thema, aber das ist, oder auch die Farbe ist auch so ein Thema, dass es aber einfach Anwendungen gibt, wo man sagen muss, ja, es ist eigentlich gar nicht erforderlich. Also gerade Materialien aus dem gelben Sack, wo man relativ gut einzelne Fraktionen, sage ich mal, bekommen kann, wo zum Beispiel Waschmittel drin verpackt worden sind etc., die riechen oftmals auch so ein bisschen nach Shampoo zum Beispiel. Aber das macht ja in verschiedenen Anwendungen auch gar nichts aus, die ich vielleicht sowieso nicht im Haus habe, wenn ich zum Beispiel Rohre in der Erde verlege zum Beispiel. Oder was wir auch haben, ist oftmals Farbanforderungen für Teile, die am Ende gar nicht sichtbar sind. Und da fragt man sich dann schon, wo kommt denn das alles her? Und ja, das sind Qualitätsanforderungen, die sich immer weiter erhöht haben. Was natürlich machbar war, wenn man immer gutes neues Material genommen hat. Aber wenn man jetzt mit einer neuen Anforderung Kreislaufwirtschaft kommt, dann denke ich, muss man die auch nochmal anpacken, was aber auch schon passiert mitunter.
Und was ja auch die Qualitätsanforderung ist, weil ja auch das Nachhaltige durchaus als eine Anforderung, als ein Faktor zunehmend eine Rolle spielen wird. Also diese Transformation Richtig. Gründet sich ja auch darauf, dass man sagt, es ist jetzt nicht mehr allein die Farbe oder der Geruch, sondern wir haben eben auch andere Anforderungen, denen wir genauso Rechnung tragen müssen und die vielleicht am Ende ja auch wichtiger sind als womöglich etwas Altbewährtes, sage ich mal, was dann nicht mehr so die Rolle spielt. Aber darüber muss ich mich natürlich verständigen. Ich habe jetzt da natürlich auch dann gleich den Bereich des Qualitätsmanagements im Kopf, was viele Zuhörende ja bei uns betreuen und die sich ja auch ganz oft in diesem Netz befinden, zu sagen, wir müssen hier mit unseren Anforderungen spielen. Seid ihr auch mit diesem Bereich dann in Kontakt oder welche Rolle spielt der Bereich jetzt auch in dem aktuellen Projekt bei euch?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also in diesem Projekt ist es so, dass wir dann tatsächlich die, sage ich mal, veränderten Prozesse dokumentieren, im Prinzip vom Einkauf auch über die Produktion und da natürlich auch sozusagen drin verankern in den neuen Prozessen, an welchen Stellen denn Qualitäten geprüft werden. Das sind ja Eingangsparameter zum Beispiel beim Material, die geprüft werden müssen. Das sind aber auch Parameter beim Prozess, also in so einer Kunststoffverarbeitung, wenn ich Kunststoff aufschmelze, habe ich also eine Schmelze, die in der Maschine ist, die dann irgendwo extrudiert wird oder ein Spritzgussbauteil wird hergestellt. Und auch da muss ich bestimmte Parameter einhalten und nachher das Bauteil ja auch. Und wenn wir jetzt diese Prozesse umstellen, dann machen wir das aber auch gleich so, dass wir im Prinzip diese Prüfungen und diese Nachweise darüber, wo wir denn da bei den relevanten Werten liegen, mitdenken. Und das machen wir vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben in Richtung der B2B-Kundinnen da dann auch gewährleistet werden kann. Später, schaut mal her, wir nehmen diese Daten so und so auf. Das sind im Prinzip unsere Protokolle hier, die wir einhalten. Und wir können den Nachweis erbringen, dass wir im Grunde die Qualität, die ihr haben wollt, auch liefern können. Das ist unglaublich wichtig, damit man am Ende überhaupt eine Zulassung bekommt, dass sie freigegeben werden, diese neuen Materialien in der Verarbeitung. Also im Prinzip denken wir dieses Qualitätsmanagement da überall mit und das vor dem Hintergrund, ja, dass die Materialien auch abgenommen werden können.
Ja, sicherlich. Und ich möchte jetzt mal noch auf ein weiteres Stichwort eingehen, das du am Anfang gesagt hast, wenn es ums Lernen geht, also auch das Unternehmen als lernende Organisation. Du hast gesagt, ein Bereich ist bei euch Bildung. Ich kann auch hier verraten, SKZ und DGQ haben schon eine langjährige Tradition, auch was den Bildungsbereich angeht, weil wir einfach beide auch diesen Auftrag haben und wie wir gerade gesehen haben, ist da durchaus auch eine sehr gute Schnittmenge da. Was habt ihr für Angebote im Bildungsbereich und was sind da die Ziele?
Also wir haben sehr breite Angebote im Bildungsbereich. Also wenn ich jetzt mal gar nicht auf das Thema Nachhaltigkeit erstmal hinaus will, sondern generell, was am SKZ passiert. Es stimmt, wir haben eine lange Kooperation. Es hat angefangen, schon vor mehreren Jahrzehnten, habe ich mir sagen lassen, weil ich selber noch nicht am SKZ war. Wir haben gemeinsam den Qualitätsprüfer für Kunststoffe entwickelt, DGQ und SKZ. Und der läuft auch heute noch, der läuft auch sehr erfolgreich. Also das war schon mal ein guter Start für die Kooperation. Im Moment haben wir noch an Kooperationen Qualitätsmanagement für Medizinprodukte in der Kunststoffindustrie, wo wir gemeinsam einen Kurs anbieten. Insofern passiert da gemeinsam recht viel. Ja, und generell am SKZ sind wir da relativ breit. Also wir schulen tatsächlich zum Beispiel QuereinsteigerInnen, die sehr häufig sind auch in der Kunststoffindustrie, die vorher was ganz anderes gemacht haben und dann an einer Spritzgießmaschine stehen und die letztlich betreuen, Teile entnehmen, gucken eben, dass bestimmte Parameter funktionieren. Und die kommen zu uns und kriegen dann erstmal so einen Crashkurs, wie das denn eigentlich funktioniert. Und was eigentlich Kunststoffe sind und was die Maschine an sich macht. Aber bis hin im Prinzip dann zu sehr speziellen Seminaren. Wir haben auch einen Circular Innovation Day am SKZ, also wo wir uns da sehr viele Expertinnen holen zu verschiedenen gerade aktuellen Themen der Kreislaufwirtschaft, die vortragen. Und dann haben wir da natürlich aus den Unternehmen die entsprechenden, oftmals sind es dann auch EntscheiderInnen, die dann kommen, um zu gucken, was könnten für uns wegweisende Technologien sein. Also nur mal, um so ein bisschen die Bandbreite abzustecken. Beim Thema Nachhaltigkeit bieten wir an, ja, auch CO2-Fußabdrücke selber berechnen. Eben die Frage, wie kann ich da vorgehen im Unternehmen, um das selbstständig hinzubekommen? Oder auch Energieeffizienz in der Verarbeitung. Also was für Stellschrauben kann ich drehen, um da letzten Endes ja, Kosten, Energie und auch Treibhausgase einzusparen. Eine Sache will ich noch erwähnen, weil das ist ganz cool. Also wir machen nicht nur was für die Industrie, sondern wir haben bei uns ein Schülerlabor am SKZ und das haben wir zuletzt umgestellt. Das ist nämlich eigentlich ein Kreislaufwirtschaftslabor, kann man sagen. Und da kommen bei uns, sind immer so 10 bis 15 Schulklassen, die da jährlich kommen. Und was wir machen ist, dass wir ja vom gelben Sack im Prinzip bis hin zu einem neuen Kreisel, den wir machen, die Kunststoffe wiederverwerten. Wir schreddern sie erst, vorher wird sortiert und dann wird das Material eingeschmolzen und wir machen neue Produkte und da zeigen wir den SchülerInnen, wie das letztlich funktionieren soll, bestmöglich, um einfach zu sensibilisieren, damit natürlich Kunststoffe nicht weggeschmissen werden in die Umwelt und all das passiert, was wir nicht sehen wollen. Aber auch, muss man sagen, so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel, auch in der Kunststoffindustrie. Wir wollen natürlich auch da ja, Menschen gewinnen, die sagen, sie gehen in die Kunststoffindustrie und wollen vielleicht so ein bisschen Teil des Wandels sein. Ne? Das, glaube ich, klingt recht sinngebend, wenn man sagen kann, okay, da ist ein Wandel und wir können uns daran beteiligen. Und gerade für so eine junge Generation, die ja Nachhaltigkeit auch so ein bisschen lebt, ist das natürlich vielleicht ein Anreiz.
Absolut. Und das Selbsterfahren ist ja auch ein sehr guter Weg in Richtung Sensibilisierung. Also wenn ich das dann auch mal ausprobiert habe und selber da dran war, glaube ich, ist es einfach auch noch mal leichter zu verstehen und verdeutlicht mir auch was ganz anderes. Du hast die ganzen Bestrebungen gezeigt. Jetzt wird es wahrscheinlich kaum jemanden wundern, dass wir da auch sagen, ja, ihr seid da ein sehr guter Partner. Ich darf in dem Zuge auch gleich mal Werbung machen für eine Konferenz, die wir gemeinsam am 23. September diesen Jahres auf dem Schirm haben. Das ist Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wandel, weil wir auch sagen, das ist gerade ein sehr vorherrschendes Thema, auch gerade für den Qualitätsbereich. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben, was erwartet uns auf der Konferenz? Eingeladen sind alle, die jetzt in dem Themenfeld quasi Hilfe benötigen und vielleicht auch in den Austausch treten wollen. Was passiert dort?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir da auch wieder zusammen kooperieren. Genau, du hast schon gesagt, Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wandel und dann neue Regeln, neue Chancen. Also hier ist für uns so ein bisschen der Anlass, dass wir, ja, verabschiedet ist es noch nicht, aber die EU-Kommission schlägt ja vor, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja eigentlich noch gar nicht richtig angelaufen ist, aber jetzt dann für viele Unternehmen dann doch relevant wird, doch nochmal zu vereinfachen. Und viele Unternehmen, gerade kleinere, weniger als 1000 Mitarbeitende, die würden zunächst auch erstmal gar nicht berichtspflichtig sein. Und die Großunternehmen haben im Prinzip dann auch mit vereinfachten Regeln zu rechnen. Die Frage ist aber dennoch, bei aller Vereinfachung, wie gehe ich dann damit um, je nachdem, was ich für ein Unternehmen bin. Und das ist für uns im Grunde Anlass gewesen, dieses Thema aufzugreifen und diese Konferenz gemeinsam zu machen. Ja, und wir werden dann natürlich aufklären darüber, wie diese neuen Regeln, die dann natürlich im September schon deutlich weiter sind und geklärter sind, wie die denn sind und wie die sich auswirken für einzelne Unternehmen. Wir haben Praxisbeispiele von Großunternehmen bis zu mittelständischen Unternehmen, die schon in ihrem Nachhaltigkeitsberichtswesen recht weit sind und die geben Einblicke, wie sie das denn gemacht haben und wie sie da auch weitergehen. Wir haben da auch gerade einen Mittelständler im Baubereich dabei, der sich schon sehr früh aufgestellt hat und die deutlich irritiert waren, wenn ich das hier sagen darf, dass da jetzt nochmal am Ende andere Regeln kommen und vieles von dem, was sie gemacht haben, für sie im Grunde jetzt überflüssig war. Aber dennoch bestehen ja sehr große Chancen, auch in der freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dieses Unternehmen möchte den Weg auch weitergehen, weil es letzten Endes natürlich auch eine Möglichkeit ist, sich abzusetzen am Markt und sich zu positionieren für die Zukunft. Und sage ich mal, genau dieses Spannungsfeld, also wie mache ich weiter, vielleicht auch aus eigenem Interesse heraus, vielleicht auch einfach, weil ich intrinsisch motiviert bin und beim Thema Nachhaltigkeit wirklich besser werden möchte, gegenüber eben, was muss ich tun und wie sind denn die neuen Regeln, das wollen wir in dieser Konferenz dann darstellen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da einen ganz großen Mehrwert liefern mit allen SprecherInnen, die da reden. Wir haben einen guten Praxisanteil, eben mit größeren Unternehmen und auch mittelständischen Unternehmen. Aber auch, wir haben ExpertInnen dabei, die, sage ich mal, das in ihrem Alltagsgeschäft für verschiedene Unternehmen beratend machen. Auch das Thema Softwareauswahl für Nachhaltigkeitsberichterstattung wird seinen eigenen Platz finden. Ja, sodass ich glaube, wir haben da was ganz Gutes zusammengestellt. Und aktuell ist es ohnehin durch die neuen Änderungen. Und ich bin gespannt und freue mich da auf viele Anmeldungen.
Genau, und auch da steht natürlich das Miteinander und voneinander lernen wieder im Vordergrund. Deswegen auch die praktischen Einblicke. Das freut uns sehr, dass wir da auch immer einfach auch Personen haben, die dann wirklich mal aus der Praxis berichten, wie läuft das denn? Weil das eine ist die Theorie und die Berichte und die Anforderungen, die dann quasi übergeben werden auf dem Zettel erstmal. Aber wie können wir es dann umsetzen? Das ist einfach auch nochmal das dicke Brett dann. Also wir freuen uns da sehr über die Kooperation mit euch und dass wir da auch ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Was ist denn so dein Eindruck, wo die Unternehmen auch so stehen, vielleicht von Beginn deiner Zeit beim SKZ, mache ich jetzt mal ganz grob, bis heute, siehst du da auch schon einen Wandel oder braucht das noch ein bisschen?
Ja, auch da ähnlich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass Unternehmen sich zu jedem Stadium bei uns melden, kann ich da eigentlich nur dasselbe sagen. Natürlich, sage ich mal, die Großunternehmen, die jetzt auch wirklich weiterhin berichtspflichtig werden, die haben natürlich schon angefangen. Das ist klar, die müssen letztlich auch, wenn sie da jetzt noch nicht gestartet haben, Stichwort die Wesentlichkeitsanalyse, die man dort machen muss bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ist aufwendig. Natürlich sind die da schon soweit. Aber eben gerade die kleineren mittelständischen Unternehmen, die haben es dann doch mitunter noch vor sich hergeschoben. Die wären auch jetzt gar nicht so zeitnah dran gewesen und hätten jetzt langsam anfangen müssen. Und natürlich werden jetzt einige natürlich auch sagen, naja, dann tue ich da jetzt erstmal nichts. Es gibt aber eben auch auf der anderen Seite so einen Standard, der VSME-Standard für freiwillige Berichterstattung, den man eben aufgreifen kann, der vereinfacht ist, mit dem ich eben auch schon viel darstellen kann beim Thema Nachhaltigkeit, was ich tue, wie ich mich verbessere. Und das wird sich lohnen für die Unternehmen, weil diese Unternehmen eben auch in den Lieferketten von den Großunternehmen stecken, die berichtspflichtig sein werden, die auch nach Taxonomie ihre Wirtschaftsaktivitäten einordnen müssen. Das wird ja dann relevant für den Finanzmarkt. Und deswegen werden diese kleineren Unternehmen auch Daten liefern müssen an die großen. Und deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dieser, wie gesagt, vereinfachte Standard, VSME-Standard, der ist da eine ganz gute Ausgangsbasis. Und da wollen wir eben auch auf der Konferenz viel drüber berichten.
Ja, super. Wir kommen auch tatsächlich schon zum Ende unseres Podcasts. Es ist so kurzweilig und ich könnte dir noch ganz viele Fragen stellen, aber vielleicht machen wir noch eine kleine Ausblickfrage. Wir haben ja heute, sage ich mal, noch rund um das Thema gesprochen, also auch wie ist der aktuelle Diskussionsstandard, was kommt jetzt auf die Unternehmen zu, wer bewegt sich da wo, du hast gesagt, ne, von Anfängen bis zu ganz konkreten Sachen schon. Was wäre denn so dein Wunsch, wenn wir in 5 Jahren den nächsten Podcast haben, worüber sollten wir denn dann sprechen, wo sollten wir da schon stehen?
Also gut, wenn man grundsätzlich über Kunststoffe und Umweltprobleme redet, dann muss man natürlich sagen, dieses globale Problem, Stichwort Müll in den Meeren oder Müll, der irgendwo in Entwicklungs- und Schwellenländern eigentlich in jegliche Umweltbereiche eindringt, das ist natürlich das globale Hauptthema und das müssen wir auch vermeiden. Dafür arbeiten wir ja gerade daran, dass es ein UN-Plastikschutzabkommen gibt. Aber das ist jetzt weniger das, wo wir direkt dran arbeiten, sondern wir arbeiten ja hier vorrangig mit der Industrie zusammen und versuchen da dann Fortschritte hinzubekommen. Und da ist es so, dass letzten Endes die Unternehmen jetzt dann doch die Auflagen kriegen werden, Altkunststoffe wirklich einzusetzen. Das wird verpflichtend sein. Und das zum Beispiel im Automobilbereich, das aber auch im Verpackungsbereich. Das kommt schon alles in den nächsten Jahren. Ab 2030, gerade im Verpackungsbereich, ist so ein Datum. Und da muss man ehrlich sagen, da ist es im Moment so, wir sind im Prinzip noch nicht darauf eingestellt, diese ganzen Mengen an Altkunststoffen in den Qualitäten, wie sie gebraucht werden, auch tatsächlich bereitzustellen. Und das ist für mich das tatsächlich Spannendste, wie wir das hinbekommen. Also wie wir diese Sortier- und Recycling-Infrastruktur so weiterentwickeln, dass das in den Mengen tatsächlich dann am Ende auch machbar ist. Und da gibt es auch viele technologische Ansätze. Da muss aber letzten Endes auch die Kooperation stattfinden. Also das ist wirklich ganz wichtig. Kreislaufwirtschaft ist einfach, und deswegen haben wir auch dieses Großprojekt CARE gemacht, ist einfach ein Thema, wo man zusammenarbeiten muss. Ich muss wissen im Prinzip, wo kommen Materialien her? Ich brauche viele Informationen darüber. Ich muss wissen, wie werden meine Materialien verarbeitet? Ich muss wissen, was machen im Prinzip meine Kundinnen mit den Materialien? Wie bekomme ich das hin, dass das Material auch wieder zurückkommt? Und dass wir das tatsächlich schaffen, diese Informationstransparenz im gesamten Kreislauf hinzubekommen, dann natürlich als entscheidenden Baustein am Anfang die Sortier- und Recycling-Infrastruktur auch aufzubauen, das ist für mich wirklich das Spannende. Und da bin ich echt gespannt, wo wir dann in 5 Jahren stehen. Die Digitalisierung ist hier so ein Punkt, der wird entscheidend sein, ob wir das hinkriegen. Der digitale Produktpass soll eingeführt werden für sehr viele Produkte. Und das wird natürlich helfen, um zu wissen, wo sind welche Materialien, in welcher Qualität. Und auch wenn ich sie wiederverwenden will, was kann ich damit denn eigentlich wirklich machen? Also da kommt viel zusammen. Und ja, wie sich das dann entwickelt und ob es erfolgreich wird, können wir in 5 Jahren ja nochmal einen Podcast machen.
Genau, wir werden es beobachten und wir brauchen definitiv noch eine Folge, habe ich rausgehört. Wir sind ja noch gar nicht so weit vorgedrungen. Trotzdem ganz herzlichen Dank für deine Einblicke heute, für das, was ihr da macht, dass du das so schön beschrieben hast und was alles auf uns zukommt. Sicherlich erstmal die Konferenz am 23. September, aber darüber hinaus noch so einiges und auch viel Erfolg weiterhin bei euren Vorhaben im Bereich Bildung, Forschung und auch in der Begleitung der Unternehmen. Das wird ganz wichtig sein, damit wir da auch im Gesamten vorankommen, so wie du es beschrieben hast. Also da drücken wir uns allen mal zusammen die Daumen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörende, fürs Einschalten. Wir hoffen, Sie haben auch ein paar Impulse mitnehmen können oder sind jetzt nochmal so richtig drauf gekommen zu sagen, da muss ich mich nochmal genauer informieren. Und wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten, freuen wir uns genauso. Wie immer können Sie gerne Ihre Gedanken, Anregungen oder auch Kritik zu dieser Folge mit uns teilen. Treten Sie dazu gerne in Kontakt mit uns auf den DGQ Social Media Kanälen oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ Plus. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es cool.
Tschüss Nathalie, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.